Das Schlimmste, was einem Prediger, einem Pastor passieren kann, das ist, dass die Gemeinde bei der Predigt einschläft. Seid ihr nah dran? Ich muss schon sagen, vom Gesang her habe ich fast den Eindruck gehabt, dass ihr nah dran seid. Aber ich habe auch nicht viel kräftiger gesungen. Aber ich wünsche mir so sehr und bitte Gott darum, dass wir erwartungsvoll sind, dass wir uns nicht einfach nur abfüllen lassen und dann übersättigt wieder weitergehen in unseren Alltag. Und das war auch mein Gebet, dass wir heute hier dem Lebendigen, dem Guten, aber auch dem Heiligen Gott begegnen können. Es ist ja ein sehr schwergewichtiges Thema, Original oder Fälschung. Du hast das sehr gut alles vorbereitet, Ellen. Ich danke dir dafür. Und ich muss sagen, in einer bekannten Fernsehzeitschrift, da erfreut sich schon seit vielen Jahren, bestimmt schon seit 30 oder 40 Jahren mindestens, eine Seite größter Beliebtheit. Und das ist die Seite, auf der jeweils zwei Gemälde nebeneinander oder übereinander abgedruckt sind. Und eins davon ist das Original eines bekannten Künstlers. Und das zweite ist dann eine Fälschung, ähnlich wie Ellen uns das gerade hier gezeigt hat. Allerdings haben wir, ja, wir haben meistens immer nur eins gesehen, ja, und konnten nicht vergleichen. Hier kann man vergleichen. Und ich muss sagen, mir macht das Spaß, auch heute noch, das Original mit der Fälschung zu vergleichen und die Fehler herauszufinden. So eine kleine harmlose Leidenschaft, aber die in keiner Weise harmlos unser Alltagsleben durchzieht. Original oder Fälschung, wobei sich die meisten Fälschungen gerne immer als Originale ausgeben. In den vergangenen Tagen, da waren die Fernsehprogramme und kommunalen Veranstaltungskalender voll mit Faschings- und Karnevalssendungen. Überall närrisches Treiben, Prunksitzungen, Büttenreden, Festumzüge, schunkelnde Menschen, purer Frohsinn. Wir wollen Spaß. Wir wollen den Ernst des Alltags einmal vergessen und uns mal so richtig ausleben. Und da ich kein Spielverderber sein möchte, habe ich grundsätzlich Verständnis dafür. Denn der Alltag lässt manchmal wirklich nur wenig Spielraum für Entspannung und Spaß. Wir sind eingebunden in Pflichten, die Familie will ihren Anteil, ja, auf der Arbeit herrscht Druck. Da kann einmal so richtig feiern doch wirklich ein Ventil für Vergessen und für Lebensfreude sein, oder? Und doch macht es mich nachdenklich. Kann denn Freude, die sich hinter Masken, hinter zügellosem Treiben abspielt, aber nach kurzen, berauschenden Augenblicken wieder zum normal stressigen Alltag zurückkehrt, wirklich, wirklich befriedigen? Braucht denn Leben original wirklich Masken? Und die Freiheit auch einmal ungeniert Grenzen zu überschreiten, wie das eben in der Faschingszeit auch für nicht wenige üblich ist. Ich bin gekommen, dass sie das Leben im Überfluss haben, hat Jesus gesagt. Und er weiß, wie durstig wir nach Leben original sind, nach richtig Leben. Fastnacht und Karneval gehört zwar in vielen Regionen und Städten unseres Landes, wie auch in vielen Ländern der Welt, fest zum kulturellen Leben und zum Brauchtum dazu, ist aber im Grunde genommen nur eins von vielen Beispielen, die deutlich machen, und zwar einen Unterschied zwischen echtem und unechtem Leben. Die Bibel und Jesus selber spricht dieses Thema an. Und weil das Original oft nur so schwer von der Fälschung zu unterscheiden ist, möchte Jesus unseren Blick schulen und auf das Original lenken. Zum Beispiel, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Ich bin der gute Hirte, der sein Leben für seine Schafe lässt. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Original. Und Jesus ist nicht zimperlich. Wir haben ja diesen Bibeltext erst hier an der Wand gesehen. Jesus ist nicht zimperlich damit, das Original von der Fälschung zu unterscheiden und sagt hier weiter im Text, alle, die vor mir gekommen sind und sich als gute Hirten ausgegeben haben, sind Diebe. Sie sind darauf aus, zu stehlen und umzubringen. Da könnte jetzt viel dazu gesagt werden. Aber es macht im Grunde genommen deutlich, dass es einen krassen und klaren Unterschied zwischen Original und Fälschung gibt. Auch, ja, ich möchte mal sagen, als Christen kennen wir alle das Original. Aber wir sind eben auch umgeben von Fälschungen, die uns mit Leben und Freude ködern und doch beides nicht sind. Original ist immer das Echte, das Unverfälschte, das Einzigartige. Darum werben ja auch so viele Marketingfirmen für ihre Produkte immer mit dem Original. Ich weiß, es gibt einen Kaugummi, den habe ich mir vor kurzem noch gekauft. Und den gibt es schon seit, ich weiß nicht, ich will nicht sagen seit 100 Jahren, aber bestimmt schon seit 50 Jahren. Und da steht heute immer schön auf der Packung Original. Als ich vor Jahren mit dem Laudate Quartett in Südamerika war, ich denke, das ist jetzt schon fast 30 Jahre her. Da besuchten wir auch den großen Markt an der Grenze zwischen Paraguay und Brasilien. Ein riesiger, unüberschaubarer Basar, auf dem man wirklich, ich behaupte jetzt mal so, eigentlich alles kaufen konnte. Alles. Und zwar alles original. Wie man uns immer wieder versuchte zu versichern. Original Nike und Lacoste Trikots und Schuhe. Originale Rolex-Armbanduhren im Wert von mehreren tausend Dollar hier nur für ein paar hundert zu haben. Und das Einzige daran, das war im Grunde genommen, dass das originale Fälschungen waren. Originale Fälschungen. In der Bibel wird uns immer wieder deutlich, dass ein Original den Ursprung seines Schöpfers in sich trägt und zum Ausdruck bringt. Und es ist wirklich mutmachend zu wissen, was auch Ellen erst schon bezüglich der Geburtstage, der Geburtstagskinder gesagt hat, es ist wirklich mutmachend zu wissen, dass ich und du und jeder von uns ein einzigartiges, unverwechselbares Original aus der Schöpfungswerkstatt Gottes ist. Wenn wir uns das manchmal nur vor Augen halten würden, uns daran erinnern würden, dann wären wir nicht so gewöhnlich, meine Geschwister. Wir sind Originale. Ich möchte mit uns drei biblische Beispiele anschauen, die uns an dieses Thema Original oder Fälschung heranführen, mit dem Ziel, wählerisch zu werden. Wählerisch zu werden, dass wir uns nicht von dem verlockenden, billigen und nachgemachten täuschen lassen, sondern uns immer für das Original entscheiden mögen. Und mein erster Predigtabschnitt trägt die Überschrift »Wahrer Gott und falsche Götter«. Den biblischen Text hierzu finden wir in 1. Könige 18, wo es um das Geschehen mit dem Propheten Elia und dem Gottesurteil auf dem Berg Karmel geht. Der König Ahab hatte Gott verlassen und sich dem heidnischen Baalskult zugewandt. In seinem Zorn ließ Gott daraufhin eine Hungersnot über das Land kommen. Auf der Suche nach Essbarem begegnet König Ahab dem Propheten Elia, der ihn und die heidnischen Baalspriester zu einer Prüfung zwischen Original und Fälschung herausforderte. Und ich denke, als Bibelleser kennen wir diese Geschichte sehr gut, wo Elia 400 Baalspriestern das Angebot macht, welcher Gott mit Feuer vom Himmel herabkommt oder herabwirkt und ein Stieropfer annimmt, der ist der wahre Gott. Die Baalspriester lassen sich darauf einlegen, einen Stier auf ihren Altar und fangen an, intensiv zu beten. Aber nichts tut sich. Elia beginnt zu spotten, ruft laut, denn vielleicht ist er in Gedanken oder hat zu tun oder er ist gerade übers Land gefahren oder vielleicht schläft er auch gerade. Das bleibt natürlich nicht ohne Wirkung und die Priester Baals beginnen sich voller Verzweiflung, ihre Haut aufzuritzen, dass das Blut fließt, um Baal zum Handeln zu bewegen. Aber Fälschung bleibt eben Fälschung. Baal antwortet nicht. Warum? Weil er eben kein Gebet erhören kann. Wie viele solcher oder ähnlicher falscher Götter aber gibt es auch heute, die verehrt und angebetet werden, denen man huldigt, von denen man Hilfe erwartet? So haben zum Beispiel auch in unserer aufgeklärten Zeit Menschen den Glauben an Gott für ein abergläubisches Leben eingetauscht. Man vertraut Horoskopen und den Sternen. Und obwohl sich Jahr für Jahr erweist, dass die Wahrsager wieder zu 99% daneben lagen, scheint es gefälliger zu sein, an den Betrug zu glauben, als nach der Wahrheit zu suchen. Eine andere Form von Fälschung scheint mir aber noch verbreiteter zu sein, nämlich die, wenn Menschen den Platz einnehmen, der Gott zusteht. Seit ich in Nordkorea war und seitdem das Geschehen in Nordkorea verfolge, und gerade auch in den letzten Wochen waren viele Sendungen im Fernsehen über Nordkorea, ist dieses Land für mich eins der ganz großen Beispiele dafür, wie ein gesamtes Volk getäuscht wird und einer Fälschung unterliegt. Durch permanente Gehirnwäsche werden bereits Kleinkinder, Jugendliche, ja eigentlich alle darauf eingeschworen, ihrem Führer und ewigen Vater Kim Jong-un oder Kim Jong-il oder Kim Il-sung zu huldigen und ihm Dankbarkeit entgegenzubringen. Ein Mensch oder Menschen anstelle von Gott. Und zwar ohne jeden Skrupel. Das ist die Religion des Landes. Und ein weiteres Beispiel für traurige Lebensfälschung, meine lieben Geschwister und Hörer, finden wir auch in unserer eigenen Gesellschaft. Beispielsweise, wenn wir immer öfter in Todesanzeigen lesen, der Mittelpunkt unseres Lebens ist nun für immer von uns gegangen. Habt ihr das schon mal gelesen? Ja, nicht? Der Mittelpunkt unseres Lebens ist nun für immer von uns gegangen. Ob hier vielleicht ein geliebter Mensch zum Gottesersatz geworden war? Was aber bleibt, wenn der Mittelpunkt nicht mehr da ist? Was bleibt, wenn das, worum sich alles im Leben gedreht hat, ob Haus oder Geld oder Spaß oder Menschen, nicht mehr da sind und nur einen leeren Platz oder nur eine innere Leere zurückbleibt? Vor 2 Wochen nahm ich an einer Beerdigung von Dominik teil. Ein behinderter junger Mann, 25 Jahre alt, den ich über 2 Jahre lang für die Lebenshilfe Enzkreis gefahren habe. Ein Junge, der so schwer spastisch gelähmt war, dass er nichts mehr alleine tun konnte. Manchmal konnte er noch nicht mal mehr alleine atmen. Außer er konnte mit seinen großen und fröhlichen Augen, ja mit seinem ganzen deformierten Gesicht, Lebensfreude ausstrahlen. Und ich muss sagen, ich habe ihn ins Herz geschlossen. Ich hatte ihn ins Herz geschlossen und ihn während unserer Heimfahrten, also immer dann, wenn ich ihn nach Hause gefahren habe, dann habe ich ihn immer mit auf irgendwelche Reisen genommen. Zum Beispiel, indem ich ihm gesagt habe, Dominik, bevor ich dich jetzt nach Hause fahre, fahre ich mit dir jetzt erstmal nach Stuttgart. Und dann gehen wir zum Flughafen. Und dann bekommst du einen Fensterplatz, wo du die Welt von oben sehen kannst. Und dann geht es ab in den Süden, nach Griechenland oder nach Spanien oder auch bis nach Südamerika. Alle möglichen Reisen habe ich unternommen mit ihm, 2 Jahre lang. Und er, der wirklich nichts tun konnte alleine, der nirgendwo mehr hin konnte, er lebte so in seiner Vorstellung immer wieder Neues und äußerte das in einer unbändigen Freude. Sein Gesicht strahlte und er lachte von ganzem Herzen, sodass ich wirklich fast immer davon tief berührt war. Und dann erstickte Dominik im Krankenhaus, weil er nicht richtig behandelt wurde. Und ich schätze, dass ungefähr 200 Menschen, ja, bei einem Behinderten auf seiner Beerdigung waren. Und ich war gespannt auf diese Trauerfeier, die von einer Trauerrednerin gehalten wurde. Einen Pfarrer wollten die Eltern nicht, weil sie mit der Kirche irgendeine große Enttäuschung erlebt hatten. Doch dann kam die große Ernüchterung für mich, der ich schon wirklich an zahllosen Trauerfeiern teilgenommen hatte. Eine ganze Stunde lang nette und liebe Worte. 200 Menschen, die zuhörten, aber nicht eine einzige Silbe, die Hoffnung machte. Nicht eine. Und ich hätte es herausschreien können. Dominik ist jetzt dort, wo es kein Leid und keine Krankheit und keinen Tod mehr gibt. Auch wenn seine Eltern ihm Jesus vorenthalten hatten, bin ich sicher, dass Jesus diesen Jungen, der den Verstand eines Fünfjährigen hatte, mit offenen Armen empfangen hat und ins Leben geführt hat. Und wisst ihr, Geschwister, und ich habe geahnt, so muss es sein, wenn Gott, der die Liebe ist, der die Hoffnung ist, der das Leben ist, überhaupt nicht mehr vorkommt. Überhaupt nicht mehr vorkommt. Fragen sind gestellt worden. Warum leben wir? Wo wird Dominik jetzt sein? Und ich war gespannt auf die Antworten. Und dann kam so eine Antwort wie, wir müssen uns das vorstellen, Dominik ist jetzt auf einem Schiff und wir stehen am Meer und das Schiff entfernt sich immer weiter, immer mehr, bis es auf einmal ganz weg ist. Keine Hoffnung, kein Ausblick. Und das Original in unserer Begebenheit auf dem Berg Karmel. Also Elia steht umgeben von Zuschauern, den 450 Baalspriestern gegenüber. Hätte nicht auch er anfangen können zu zweifeln? Wie soll denn das gehen, Feuer vom Himmel? Aber Elia hatte Gott erlebt. Er war daran geübt, mit dem Original Umgang zu pflegen. Und er wusste, es gibt nur einen Gott und er wird antworten. Und darum lässt er das Stieropfer auf seinem Altar dreimal mit je 4 Eimern Wasser übergießen. Das sollen die Baalsgläubigen sehen. Der lebendige Gott steht über der Materie und seine Antworten lassen sich durch nichts aufhalten. Und dann betet Elia, so wie er mit Gott gelebt hatte, mit schlichten Worten, erhöre mich. Elia hat es nicht nötig, den Thron der Gnade Gottes zu bestürmen, wie manchmal auch Christen meinen, besonders Gottes Wirken herbeizwingen zu können, indem sie den Thron Gottes bestürmen. Ich halte davon nicht sehr viel. Elia weiß, dass Gott sich herrlich erweisen will, damit Menschen an ihn glauben. Erhöre mich, Herr, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, Gott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrt. Die Götzenpriester und das Volk sehen gespannt zu. Man kann es ja hier förmlich spüren. Hier geht es wirklich um Original oder Fälschung. Und Gott antwortet, und zwar ganz so, wie Elia es erbeten hat. Gott setzt den triefnassen Altar mit dem Tieropfer in Brand. Und es heißt, als das alles Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Welchen Schluss können wir aus diesem biblischen Geschehen für uns ziehen? Ich denke zunächst einmal, dass unser Gott, dem wir in Jesus Christus vertrauen, derselbe Gott ist wie damals. Er ist und bleibt das Original. Und auch wenn wir uns mittlerweile in einer multireligiösen Gesellschaft befinden, in der jede Religion ja gleichermaßen anzuerkennen ist, so versucht es man es uns ja beizubringen heute, ist und bleibt der Anspruch Gottes bestehen, den er in seinen Geboten zugrunde gelegt hat. In 2. Mose 20, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Als Petrus in Jerusalem einen Menschen im Namen Jesu gesund gemacht hatte, da wird er vor die damalige geistliche und politische Führung des Volkes, vor den Hohen Rat zitiert, der ihm unter Strafandrohung auffordert, sich fortan nicht mehr auf Jesus Christus zu berufen. Aber Petrus, der in Jesus das göttliche Original erkannt hatte, der entgegnet hier mutig und in der Kraft des Heiligen Geistes, dieser Jesus, den ihr gekreuzigt habt und der von den Toten auferweckt worden ist, das ist der wahre Eckstein. Und in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den sie sollen selig werden. Ja, meine Geschwister, der Glaube an das Original hat schon immer in Schwierigkeiten gebracht. Es geht wirklich nicht immer nur um Lobpreis. Und um schöne Gottesdienste, in denen wir uns wohlfühlen dürfen und sollen. Darum geht es nicht immer. Der Glaube an das Original, unser Bekenntnis zu unserem Original, hat und wird uns immer wieder in Schwierigkeiten bringen. Aber als Petrus und Johannes damals aufgrund ihres Christusbekenntnisses Widerstand und Druck erlebten, da betete die Gemeinde nicht etwa, Herr, bewahre unsere Hirten und lass sie bald wieder frei werden, sondern sie betete, Herr, gib ihnen Freimut, deinen Namen zu verkündigen. Die Gemeinde Jesu vertraut auf ihr Original, auf den auferstandenen Jesus. Und das wurde bis heute zum Siegeszug des Evangeliums. Meine Generation und alle Generationen nach mir bis heute haben diesen Druck, sich zwischen Original und Fälschung, beziehungsweise zwischen Glauben an Jesus Christus und Unglauben zu entscheiden, in unserem Land jedenfalls noch nicht erleben müssen. Aber die Zeichen, dass unser Glaube und unser Bekenntnis zu Jesus in Zukunft vermehrten Prüfungen ausgesetzt sein wird, diese Zeichen mehren sich. Wird sich mein Glaube und deiner als Original erweisen oder als Fälschung, wenn zum Beispiel die meisten Menschen in unserer Umgebung auch ganz gut ohne Gott leben? Die meisten deiner Klassenkameraden leben doch ohne Gott ganz gut, oder? Und der Arbeitskollegen und der Nachbarn. Wird mein Glaube sich als Original erweisen, wenn ich schon so lange gebetet habe und keine Gebetserhörung erfahre? Wenn wir angefochten werden, auch zu tun, was doch alle irgendwie mittlerweile tun, obwohl wir vom Wort Gottes her genau wissen, dass es falsch ist? Und ich denke, da fallen uns einige Dinge ein. Heute ist die Zeit, um uns von Gottes Geist im Vertrauen auf unser Original zu trainieren, damit wir auch unter Druck und in Versuchungen treu bleiben können und auch unter Druck und in Versuchungen unseren Herrn mit Lobpreis ehren können. Den zweiten, etwas kürzeren Abschnitt habe ich lohnender Verzicht genannt. Wir sehen ja da die Überschrift. Und da geht es um Josef, dem zweitjüngsten Sohn Jakobs im Alten Testament. Wir kennen seine Geschichte wahrscheinlich alle und doch will ich auf ihn zurückgreifen, weil er ein echt provozierendes Beispiel dafür ist, zwischen Original und Fälschung zu unterscheiden. Von seinen hasserfüllten Halbbrüdern als Sklave nach Ägypten verkauft, landet er bei Potiphar, dem Oberbefehlshaber der ägyptischen Leibwache Pharaos. Und durch Aufrichtigkeit und Treue gewinnt er das Vertrauen seines Herrn. Und Josef musste ein sehr attraktiv aussehender Mann gewesen sein. In 1. Mose 29, Vers 17 steht, dass er schön von Gestalt war und schön von Aussehen. Hinzu kam auch noch seine Tüchtigkeit. Josef zog die Blicke vieler und eben auch die Blicke von Potiphars Frau auf sich. Und es dauerte nicht lange, bis sie versuchte, Josef zu verführen. Ja, während ihr Mann abwesend war. Was hätte Josef denn Schöneres passieren können, als begehrt zu werden und das zu genießen, was doch so viele taten und tun? Ist das nicht auch die landläufige Einstellung heute in unserer Gesellschaft? In ungefähr jedem zweiten Film, ganz egal mit welchem Schwerpunkt, kann jeder heute voyeurhaft bis in die Details anschauen, wie Treue ausgedient hat. Und dass das Ausleben der eigenen Lust okay ist. Und dass auch der sympathischste Kommissar oder Kommissarin nicht mehr als charakterliches Vorbild dienen kann. Doch zurück zu Josef. Ein Kommentar sagt, die Freiheit, die die Frau bei den alten Ägyptern genoss, ermöglichte ihr, sofern sie darauf aus war, auf sexuellem Gebiet eine große Freizügigkeit. Die Ägypterin konnte leichtfertig, grausam, unaufrichtig und untreu sein. Und wenn der Anblick eines schönen Jünglings sie erregte, versuchte sie auch, vielen Dank, ihre Triebe zu befriedigen. So auch in dieser Situation. Hier ging es also nicht um Liebe, sondern darum, dass Potiphas Frau versuchte, ihre Lust zu befriedigen. Die Fälschung damals wie heute besteht darin, uns Untreue und Ehebruch und Betrügen und Betrogen werden als normal hinzustellen. Die Kollateralschäden, die immer der oder die Betrogenen eines Ehebruchs oder eben auch die Seele der Kinder erleben, wenn Kinder da sind, die werden heute einfach ausgeblendet. Darum jetzt der Blick hin zum Original. Josef gerät nicht einen einzigen Augenblick in Versuchung. Wahrscheinlich hatte er einen starken Charakter. Ganz sicher aber ist, Josef fürchtete Gott. Josef kannte und wusste, was Verantwortung ist. Potiphar vertraute ihm und Josef begegnete deshalb seiner Frau mit der Antwort, mein Herr ist in diesem Haus nicht größer als ich. Er hat mir nichts vorenthalten außer dir, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Meine Geschwister, wer das Original der Gottesfurcht und Liebe kennt, der denkt verantwortlich. Der ist nicht für ein Abenteuer bereit, zur Untreue oder andere zu enttäuschen. Und nicht immer muss es gleich um Ehebruch gehen, den Josef hier ganz klar Sünde nennt. Es gibt viele andere Situationen, wo wir Gottesfurcht und Treue üben müssen. Alles ist mir erlaubt, schreibt Paulus, aber nicht alles dient zum Guten. Stellen wir, alles ist uns erlaubt. Welcher Mensch hat denn solch eine Freiheit wie wir bei Christus? Aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist euer, alles ist euer. Ihr aber gehört Christus. Das ist ein starker Kontrapunkt, den Christus-Nachfolger dem üblichen Verhalten unserer Zeit entgegenzusetzen haben. Alles ist unser, aber nicht alles ist gut für uns. Wünschen wir nicht alle, solche Originale Gottes zu sein und mit unserem Leben zum Ausdruck zu bringen, was Paulus in Galater 2, Vers 20 schreibt? Ich lebe, aber nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und den letzten Abschnitt in dieser Predigt habe ich Täuschung und Enttäuschung genannt. Ist euch sicherlich schon aufgefallen, wie das Wort Enttäuschung dort geschrieben ist, nicht? Also Jesus steht kurz vor der Vollendung seines Leidensweges. Sein Alltag ist erfüllt damit, den Auftrag von der Liebe Gottes zu predigen. Und seinen Jüngern, die er sich berufen hat, ist er dabei ein sehr guter Lehrer. Mit ihnen gemeinsam verwirklicht Jesus und lebt er das Original der Liebe Gottes vor. In seinem ganzen Wesen bezeugt Jesus, dass Gott ein heiliger Gott ist und zugleich ein liebender und rettender Vater. Und in seinen Jüngern wuchs von Tag zu Tag mehr die Erkenntnis über ihren Herrn, sodass Petrus schließlich bekennt, wir kennen ja alle sein Petrus-Bekenntnis, du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn, du bist das Original. Diese Erkenntnis ist auch das Zeugnis der Gemeinde und jedes einzelnen Menschen, der Jesus Christus nachfolgt. Eigentlich sollte jetzt alles klar sein, oder? Und doch verschweigt die Bibel nicht, dass Jesus nachfolgen nicht zwangsläufig auch Christus Treue bedeutet. Das kommt jetzt erschütternd zutage in dem, was Matthäus in Kapitel 26 berichtet, einer Situation, wo alles das, was unwahr und unecht im Menschen sein kann, plötzlich seine Maske verliert. Welchen ich küssen werde, der ist's, den er greift. Kennt ihr die Worte? Und alsbald trat er zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Was hatte den Jünger Judas dahin gebracht, sich so gegen seinen Herrn zu entscheiden, der ihm doch nichts anderes als Liebe und wahres Leben und das kostbare Wort Gottes entgegengebracht hatte? Was sind die Ursachen dafür, dass Menschen sich frei unter das Wort Gottes begeben, auch immer wieder in die Gottesdienste, sich fromm geben, aber innerlich manchmal weit entfernt sind von Jesus und seinem Geist? Eine Fälschung kann manchmal nur schwer vom Original unterschieden werden, aber irgendwann tritt sie zutage. So, jetzt auch hier. Judas hatte alles bis ins Kleinste hinein vorbereitet und geplant mit seiner Täuschung und mit seinem Verrat an Jesus. Wisst ihr, Täuschung ist manchmal wesentlich aktiver als echter Glaube. Täuschung muss sich tarnen, muss anderen Sicherheit wiegen. Täuschung muss ihr Gesicht wahren. Und so führt ein Kuss, der doch das Zeichen von Liebe und Vertrauen ist, dazu, dass Jesus schließlich zum Tode verurteilt wird. Aber weil dieses Bild einer Fälschung so bedrückend ist, so empfinde ich es jedenfalls und vielleicht sogar an manchen dunklen Punkt in uns selber heranreicht. Jetzt noch abschließend der wichtige Blick auf das Original, auf Jesus. Wie reagierte Jesus auf diese Täuschung, mit der Judas ihn verrät? Jesus wusste ja schon längst, wie es im Herzen seines Jüngers aussah, so wie er auch weiß, wie es in meinem und in unseren Herzen aussieht. Wäre jetzt nicht der Augenblick gewesen, Judas einmal seine ganze Verwerflichkeit und Untreue vor Augen zu halten? Judas, ich hab's ja schon lange gewusst, was mit dir los ist, dass du nicht echt bist, dass du nur deine Vorteile suchst. Jesus hat das nicht getan. Und ich bin wirklich tief bewegt von seiner Reaktion. Er reagierte eben nicht mit Zorn, auch nicht mit dieser Enttäuschung, ja, also mit diesem Beleidigtsein und mit diesem Gefühl, gekränkt worden zu sein, sondern er begegnet dieser Täuschung mit Enttäuschung. Und damit ist buchstäblich eine Enttäuschung gemeint, im Sinne von entmachten. Jesus entmachtet die Täuschung. Er nimmt ihr die Kraft und setzt ihr das Original der Liebe und der Liebe Gottes entgegen und auch der Gnade Gottes entgegen. Und ich habe einfach nur so denken müssen, wenn Judas das doch begriffen hätte. Ich bin überzeugt, Jesus hätte auch, wäre auch durch einen anderen vielleicht verraten worden. Aber es musste so sein. Und jetzt nennt Jesus seinen Jünger mein Freund. Mein Freund. Und ich habe mich gefragt, ist das nicht vollkommen fehl hier am Platz? In dem Augenblick, wo Judas ihn mit einem Kuss verrät? Nein, sondern hier komme ich zum gelesenen Schrifttext zurück. Johannes 10, Vers 1 und folgende Verse von dem guten Hirten. Zu diesem Hirten, der es gut meint mit dem verlorenen Schaf, der es sucht, um es zu retten. Dort, wo wir entrüstet, enttäuscht und selbstgerecht reagieren, da reagiert Jesus mit Liebe und mit Freundschaft. Mein Freund, kann das Original der Liebe sich denn echter erweisen als dort, wo diese Liebe verworfen wird? Kann das Original sich deutlicher von aller Fälschung unterscheiden, als dann, wenn Jesus uns frei macht von aller Argheit und Täuschung? Lass uns Originale sein, die bekennen, dass Jesus uns enttäuscht hat, befreit von unserem ganzen Wesen der Täuschung. Das gehört nicht nur zum neuen Wesen eines echten Jüngers Jesu, sondern dafür ist Jesus gestorben. Ich schließe mit einer Beispielgeschichte. In dem bekannten Roman von Karl Zuckmayer, der Hauptmann von Köpenick, hat jemand von euch den Film schon mal gesehen? Der ist also verfilmt worden mit dem Schauspieler Heinz Rühmann. Kennen wir vielleicht nur noch die Älteren unter uns. Ja. Da gibt es eine sehr eindrückliche Szene. Dieser Heinz Rühmann in seiner Rolle, nicht? Der kam einfach nicht auf die Beine. Und dann hat er doch die Idee gehabt, sich als General auszugeben. Er fand eine Uniform und die uniformgläubigen Deutschen, die sind natürlich total darauf abgefahren. Eine Uniform, das bedeutete in der Tat Autorität. Und der hatte eine Generalsuniform. Dann hat man ihn natürlich gefasst. Irgendwann. Und er kam ins Gefängnis. Und dann setzt die Szene hier an. Zwei Männer unterhalten sich über ihr Leben. Und einer spricht ahnend aus, das ist dieser, wie es einmal aussehen könnte, wenn wir vor Gott stehen werden und dann stehst du vor Gott, dem Vater. Und er fragt dir ins Gesicht, was hast du gemacht mit deinem Leben? Und dann muss ich sagen zu ihm, Fußmatten habe ich im Gefängnis geflochten. Aber dann sagt Gott zu mir, geh weg, Ausweisung, dafür habe ich dir nicht dein Leben geschenkt. Du bist mir dein Leben schuldig. Wo ist es? Was hast du damit gemacht? Ich denke, diese Frage, die berührt auch uns. Was machen wir mit unserem Leben? Mit dem Original, ja, das wir geschenkt bekommen haben und mit dem Original in uns, an das wir glauben. Gott fragt uns ja überhaupt nicht nach Leistung und Erfolg, sondern nach unserer Liebe und unserem Vertrauen zu ihm. Und wir sind ihm nur eins schuldig, ob er seinen Anspruch an uns geltend machen darf und uns immer mehr zu Originalen seiner Liebe und seines Willens gestalten darf. Ich möchte zusammenfassen. Elia kannte das Original, den wahren Gott, und nur das wahre Original konnte mit der menschlichen Übermacht von über 400 Baals- und Götzenpriestern fertig werden. Mit welchen Übermächten hast du es in deinem Alltag und in deinem Leben zu tun? Und durch wen anders als durch das Original, den lebendigen Gott, willst du damit fertig werden? Josef war kein Original Gottes, weil er in erster Linie Zivilcourage und Charakter bewies, sondern weil er Gott fürchtete. Als solche Originale will Gott auch uns heute haben. Nur so können wir Licht und Salz in einer immer mehr gottlos werdenden Gesellschaft sein. Judas Iskariot war ein Original, berufen, ein Jünger von Jesus zu sein. Aber er entschied sich für die Fälschung, weil er sich selbst und seine Ziele und materiellen Werte mehr liebte als Jesus und das Reich Gottes. Fälschungen sehen oft echt aus, auch unter Christen, aber nicht lange, dann werden sie von Gott enttäuscht, aufgedeckt. Dann wird ihre Fälschung sichtbar, zum Beispiel, wenn ihr geistliches Leben in Proben und in Anfechtung gerät. Keiner von uns ist längst fertig. Wir müssen uns immer wieder, auch in der kommenden Woche, zwischen Original und Fälschung entscheiden. Aber wir dürfen dieses Wort mutmachend mit nach Hause nehmen. Jesus selbst hat alles daran gelegt, uns durch seinen Geist zu Meisterstücken seines Vaters zu machen. Und das wünsche ich mir, dass du und ich das werden können. Originale, übrigens wirklich Originale, das braucht unsere Zeit heute. Amen.